Geburtskanal, dein Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Babyzeit. Herzlich willkommen zum nächsten Geburtskanal Quickie. Ich bin Hebamme Jana Friedrich, eure Gastgeberin, und heute gibt es hier ein kleines Jubiläum zu begehen. Denn dies ist die 50. Folge vom Geburtskanal. Und ich bin echt ein bisschen stolz, denn laut Statistik scheitern die allermeisten Podcasts schon nach den ersten paar Folgen. Und ich bin jetzt seit 50 Folgen und fast 2 Jahren immer noch alle 2 Wochen dabei. Und mir macht es immer noch mega Spaß. Und ich hatte bisher schon total viele tolle Gäste zu Besuch. Und es wird auch in Zukunft so sein. Und die Quickie-Folgen, die ich seit einiger Zeit mache, kommen bei euch auch sehr gut an. Und es freut mich natürlich. Ja, und auch privat komme ich jetzt langsam endlich wieder in ein bisschen ruhigere Gewässer. Viele von euch haben ja unsere Umzugsodyssee im letzten Jahr mitbekommen. Wir wollten bei einem alternativen Gemeinschaftsbauprojekt mitmachen und haben dafür unsere Wohnung verkauft. Und die Kurzfassung ist, das Projekt ist letztendlich gescheitert, weil das bereits in der Vorplanung immer teurer und teurer wurde, sodass wir dann letztendlich die Notbremse gezogen haben. Ja, und dann waren wir quasi heimatlos und versucht mal in Berlin was zu finden im Moment. Das ist wirklich so schlimm, wie immer alle sagen. Wir haben dann im ersten Monat kurzfristig bei einer Freundin gewohnt und Annelie, wir werden dir für immer dankbar sein dafür, für diese kurzfristige Rettung. Dann hatten wir eine möblierte Wohnung im tiefsten Westen der Stadt und dann ein halbes Jahr im Osten auch möbliert. Und jetzt haben wir nach fast einem Jahr Suche endlich wieder was gefunden. Eine schöne Mietswohnung in Friedrichshain. Ja, da bin ich jetzt. Die Wohnung ist viel kleiner als unsere alte Wohnung, aber das wollten wir auch so. Also wir sind jetzt nicht mehr ganz so eine große Familie. Unsere Tochter ist schön ausgezogen und unser Sohn beginnt gerade zu studieren. Wir fanden es ja auch gut, jetzt in eine kleinere, energieeffizientere Wohnung umzuziehen. Das ist viel nachhaltiger, als wir vorher gewohnt haben. Wir haben echt in einer sehr großen Alt-Berliner Altbauwohnung gewohnt. Ja, aber es heißt auch, dass ich hier keine Geburtsvorbereitungskurse mehr geben kann. Und dafür suche ich jetzt einen neuen schönen Ort. Gerade wohnen wir noch ein bisschen aus Kisten, aber Tag für Tag lichtet sich langsam das Chaos. Und auf Instagram zeige ich sicher demnächst auch mal ein bisschen was. Also Work in Progress. Ich muss aber sagen, dass ich das trotzdem alles nicht bereue, auch wenn das letzte Jahr echt krass war. Aber ich habe so viele Jahre in Friedenau gelebt und auch so gerne. Aber so ein Perspektivwechsel innerhalb der eigenen Stadt ist auch gar nicht so schlecht. Jetzt bin ich ganz nah am Treptower Park und ganz nah an der Spree und es ist auch irgendwie total schön. Und erstaunlicherweise auch super naturnah. Also hier brütet ein Schwan am Ufer und morgens fliegen manchmal Reiher fast über unser Haus. Und an anderen Tagen hört man die Clubs ganz schön wummern. Aber ich bin ja ein Stadtkind, ich liebe das. Also auch diese Gegensätze. Aber zur heutigen Folge. Ich dachte mir, ich mache mal so eine kleine Geschichtsfolge. Also so ein bisschen Geburtshilfegeschichte aus meiner Sicht. Ich bin ja jetzt immerhin schon seit 26 Jahren Hebamme. Und in der Zeit hat sich ja schon einiges verändert und getan. Und ich finde es ganz cool, sich das auch immer mal wieder vor Augen zu halten, was sich alles so verändert. Und ich erzähle euch heute einfach mal, wie das damals war, diese Ausbildung. Inzwischen ist es ja ein Studiengang, endlich. Die Akademisierung hat bei uns Hebammen ewig gedauert. Das war schon im Gespräch, als ich gelernt habe und wurde erst 20 Jahre später wirklich umgesetzt. Und ich habe ja dann auch nochmal studiert. Aber ja, ich fange vielleicht mal damit an, wie ich zu diesem Beruf gekommen bin. Weil bei mir war es tatsächlich überhaupt nicht so, dass ich immer schon Hebamme werden wollte. Das Einzige, was mir immer klar war, ist, dass ich mal studieren würde. Also ich komme ja aus so einem typischen Akademikerinnenhaushalt. Mutter Psychiaterin, Vater Arzt. Und für mich war das deshalb stillschweigend immer klar. Also es war immer klar, ich möchte keine Medizinerin werden. Aber ich möchte studieren. Und naja, ganz so weit weg bin ich von der Medizin dann nicht gekommen. Ja, wie gesagt, ich habe immer gedacht, das wird auf jeden Fall ein Studium. Und ich sage das mal ganz bewusst noch so, weil wir reden ja auch oft so drüber, wie schwer es für Menschen aus Nicht-Akademikerinnen-Familien ist, zu studieren. Und tatsächlich gibt es auch andersrum so ein kleines Dogma, wenn auch aus anderen Gründen. Und das ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar. Aber ich habe tatsächlich nie über Ausbildungsberufe nachgedacht. Und im Nachhinein fand ich das immer ganz verrückt. Ich habe mit Psychologie geliebäugelt, bin nach dem Abi in die USA und habe in Boston, in Harvard so ein Summer School Psychology gemacht, um quasi mal reinzuschnuppern. Und ich fand es auch total spannend, aber auch irgendwie halt so unpraktisch. Also es hat mich gestört, dass man erst jahrelang was lernt, bevor es dann irgendwann zur praktischen Anwendung kommt. Und ich glaube, wenn es damals schon so duale Studiengänge gegeben hätte, das wäre total was für mich gewesen. Also ich bin dann zurückgekommen und habe erstmal gejobbt, dann mich noch ein bisschen gereist und grundsätzlich war ich total ratlos. Und dann ist was wirklich Crazyes passiert. Ich habe so eine Reportage gesehen und da ging es um ein ganz anderes Thema. Also da wurden so Leute interviewt, wie gesagt, zu irgendwas anderem. Und dann steht ja da immer unter dem Bild so eine Kurzinfo, sowas, was ich, Marco Müller Handwerker oder Sarah Schneider Lehrerin oder so. Ja, und dann stand da irgend so ein Name und dann Hebamme. Und ich war so, ach krass, Hebamme. Ich weiß tatsächlich gar nicht, was für ein Bild ich damals von dem Beruf der Hebamme hatte, aber es hatte für mich plötzlich so einen totalen Sog. Und dann habe ich angefangen, mich zu informieren und habe mich direkt zum nächstmöglichen Zeitpunkt hier in Berlin in der Städtischen Frauenklinik am Mariendorfer Weg und der zugehörigen Hebammenschule beworben. Bis dahin habe ich dann noch ein Praktikum gemacht, weil ich wusste, dass man damit seine Chancen sehr erhöht, genommen zu werden. Und das habe ich dann in einer Klinik gemacht, im Martin-Luther-Krankenhaus. Und da gab es damals auch eine Hebammenschule. Die hat dann relativ bald danach geschlossen. Ich habe da erst 3 Wochen auf der Wochenbettstation mitgearbeitet und dann auch im Kreißsaal hospitiert. Ja, da war alles noch ganz schön anders. Auf der Wochenbettstation, da war es noch so, es gab noch diese Kinderzimmer. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das noch aus alten Filmen, wo die Babys dann immer durch die Glasscheibe den Vätern dann so präsentiert wurden. Und die waren gar nicht mit den Müttern oder mit den Familien im Zimmer drin. Also es gab noch gar nicht dieses Rooming-in, was heute komplett normal ist bei uns in Deutschland. Die Kinder wurden tatsächlich eingesammelt von den Kinderkrankenschwestern und wurden dann in diesem Kinderzimmer betreut. Also die lagen da in ihren Bettchen drin und wurden dann nach Schema F gefüttert, gewickelt, gebadet. Und zu den Zeiten, die damals für richtig gehalten wurden, den Müttern gebracht zum Stillen. Also unvorstellbar heute. Dann war ich eben auf dieser Wochenbettstation, da durfte man natürlich gar nicht viel machen. Ich war ja ungelernt noch, kam frisch aus der Schule, hatte gerade Abi gemacht, musste dann im Prinzip Sachen auffüllen in den Zimmern oder halt mitlaufen mit den Schwestern und so. Es war schon auch interessant, aber jetzt auch noch nicht so aufregend. Und dann hatte ich eben auch noch diesen kleinen Einsatz im Kreißsaal, wo ich dann oft von den Hebammenschülerinnen, die da eben gelernt haben, so ein bisschen an die Hand genommen wurde und mit denen dann zusammen mal geguckt habe, wie tastet man so einen Bauch ab. Also ich habe nicht getastet, ich habe nur zugeguckt, aber die. Und halt, wie legt man so ein CTG an und lauter so Sachen. Dann wurde ich auch immer zu so Bringediensten ins Labor geschickt und viel passiert ist dann nicht. Also ich habe da nicht viel erstmal gesehen, weil den Vorrang hatten natürlich immer die Hebammenschülerinnen bei einer Geburt dabei zu sein und noch eine Praktikantin zusätzlich hat man den Frauen, ja glücklicherweise, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, nicht noch zugemutet. Aber ich war natürlich immer, ich fand es natürlich auch so ein bisschen schade, ich hätte es natürlich auch gerne mal irgendwie gesehen. Eines Tages war es dann irgendwie so, es war schon auch kurz vor Schichtende und dann hieß es irgendwie plötzlich, Jana, du kannst da jetzt mal mit reingehen. Und ich war so, okay, und wusste gar nicht so richtig, was passiert. Und ich dachte, ich werde da jetzt irgendwie neben eine Frau gesetzt und kann mal sozusagen ein bisschen zugucken, wie sie weht und irgendwann kommt dann das Kind. Aber es war tatsächlich so, in dem Moment, wo die mich in dieses Zimmer geschoben haben, und ihr müsst euch das so vorstellen, dass damals die Kreißbetten einfach noch frontal zur Tür standen. Also man fiel quasi auf die Vulva der Frau, ja, also der Blick war frontal. Ich wurde da reingeschoben und in dem Moment kam gerade das Kind. Die Frau schrie, das Kind kam und ich war so, wow, was ist denn hier los? Ich war vollkommen entsetzt, also nicht über die Geburt selber, sondern über diesen Bruch der Privatsphäre, dass die mich da einfach so reingeschickt haben. Und ich dachte auch, Gott, wie ist das denn für die Frau? Ich meine, so frontal, wie ich auf sie geguckt habe, hat sie auf mich geguckt. Ich stand ja an ihrem Fußende plötzlich. Die hatte mich vorher noch nie gesehen. Und ich dachte irgendwie, Leute, das kann nicht wahr sein. Mir wurde dann auch kurzfristig irgendwie ganz anders. Ich bin dann auf jeden Fall wieder direkt rausgegangen und habe mich draußen hingesetzt. Und dann haben mich irgendwie alle total veräppelt. Ne? So, ja, die will Hebamme werden. Und ich war irgendwie so, was ist denn hier gerade passiert? Ja, also das war eigentlich meine erste Geburt, die ich gesehen habe. Hat mich glücklicherweise aber nicht komplett abgeschreckt. Der Hebammenberuf war damals schon heiß begehrt und ich habe mich gemeinsam mit 500 anderen Frauen auf 30 Plätze beworben. Und die Kurzfassung ist, ich wurde genommen und war überglücklich. Und damit begann meine dreijährige Ausbildung zur Hebamme. Also von 1995 bis 1998 habe ich da die Hebammenschule besucht. Und dann nach der Geburt meiner Tochter 1999 habe ich da auch nochmal 2 Jahre gearbeitet als staatlich examinierte Hebamme. Ja, aber erstmal als Schülerin war man dann natürlich das allerkleinste Rädchen in diesem ja doch ziemlich streng hierarchisch aufgebauten Klinikleben. Wir waren da also erstmal Befehlsempfängerinnen und Botengängerinnen und Putzkräfte und Fußabtreter und wurden auch oft mit Situationen konfrontiert, die uns emotional ganz schön an unsere Grenzen gebracht haben. Und auch manchmal darüber hinaus. Und das war gar nicht mal so selten, dass wir echt weinend nach Hause gegangen sind. Also es gab da so eine Umkleidekabine, wo man dann eben immer seine Kasachs ausgezogen hat und sich wieder umgezogen hat. Und ich glaube, in dieser Umkleidekabine sind viele Tränen geflossen. Das war schon immer da auch sehr emotional. Es ist natürlich ein Wahnsinn, dass man in dieser Situation dabei sein darf, Zeuge sein darf von so einer Geburt, von so einer Ausnahmesituation, wo ja auch Menschen dann ganz offen sind, ganz durchscheinend sind, einem auch oft ganz viele persönliche Dinge erzählen und man ist dann Zeuge von diesem Wunder der Geburt und es ist toll und man darf dabei sein und man darf unterstützen und helfen und lernt auch das zu tun und man ist ein wichtiger Mensch für diese Person in diesem Moment, weil man sie dabei unterstützen darf. Und ich muss sagen, es ist bis heute so, dass ich bei Geburten manchmal mitweinen muss, ja, weil es einfach so emotional ist und so schön ist. Und auch natürlich dieser unglaubliche Switch zwischen diesem Ausnahmezustand, dieser existenziellen Erfahrung und dann aber auch diesem unglaublichen Glück. Das ist schon unglaublich und wunderbar und toll. Und auch das ist natürlich was, was man verarbeiten muss. Und ich glaube, ich habe am Anfang meinem ganzen Umfeld immer ständig von den Geburten erzählt, bei denen ich dabei sein durfte, wie unglaublich das ist und was da alles passiert ist und wie wunderbar das war. Und ich glaube, ich habe total genervt. Aber es gibt eben auch Schattenseiten des Berufes. Und ich muss jetzt vielleicht kurz eine Triggerwarnung aussprechen. Wir betreuen ja zum Beispiel auch Frauen, wo das Kind im Bauch verstorben ist, die ein Kind verlieren. Wir betreuen auch Frauen, die sich für einen späten Abbruch entscheiden. Das wissen viele gar nicht, aber es besteht ja auch unter bestimmten Bedingungen die Möglichkeit, noch weit nach der 12. Schwangerschaftswoche einen Schwangerschaftsabbruch zu machen. Dann wird es aber nicht als Ausschabung im OP gemacht, sondern das ist dann eine richtige Geburt. Das machen nicht alle Kliniken so, also gerade so die konfessionellen Kliniken verweigern das oft. Und deshalb kumulieren diese Situationen aber an einigen Häusern. Und wir hatten tatsächlich oft Frauen, die extra dafür aus Bayern nach Berlin gefahren sind, um diesen Eingriff sozusagen vorzunehmen. Und das Ding ist ja, wir wurden auf solche Erlebnisse überhaupt nicht vorbereitet. Ja, man hat es dann im Dienst so on the fly mitbekommen und musste damit irgendwie klarkommen. Und damals gab es ja auch noch kein Social Media, wo man irgendwie schon mal von sowas gehört hatte. Das war vollkommen neu. Und es gab auch wenig positive Vorbilder dann im Umgang mit solchen Situationen. Und es herrschte auch schon noch so eine gewisse Härte. Also so nach dem Motto, hey, du willst Hebamme werden, dann komm mal klar. Unter den Schülerinnen herrschte glücklicherweise meistens eine sehr große Solidarität. Und wir haben uns gegenseitig viel aufgebaut, viel geredet. Und ja, also solche Geburten waren glücklicherweise eher selten. Am häufigsten waren wir bei ganz normalen Geburten dabei. Also ich meine das jetzt nicht abwertend, im Gegenteil. Jede Geburt ist einzigartig. Und dennoch sind doch die meisten ganz normal im Sinne von unkompliziert. Wobei man sagen muss, dass in so einer Level-1-Klinik dieser Größe schon auch proportional viel mehr Risikoschwangere und somit auch kompliziertere Geburten anlaufen. Ja, also es war schon sehr gemixt. Es gab auch diese wunderschönen Momente mit den Familien, die dann alles wieder aufwogen. Also wo wir dann einfach eine wunderschöne Geburt betreut haben, wo alle glücklich waren danach, wo wir auch das Gefühl hatten, einen Unterschied an diesem Tag, in diesem Leben der Menschen gemacht zu haben. Und es gab dann auch oft echt viel Lob von den Hebammen und Ärztinnen. Und uns wurde gesagt, dass die Aufgaben des Tages ohne uns gar nicht möglich gewesen wäre. Oder es gab Lob, dass wir Situationen gut eingeschätzt hätten, dass wir richtig gut gearbeitet hätten und dass man ganz froh war, uns zu haben. Und wir hatten auch total viel Spaß, wenn so das richtige Team zusammengekommen ist. Also es war meistens echt viel zu tun. Das war ja eine sehr, sehr große Klinik. Aber an den seltenen Diensten, wo mal nicht so viel los war, da haben wir auch manchmal echt so Quatsch gemacht. Ja, also wir haben die große Tafel, wo die Namen der Frauen, die geboren haben oder die unter der Geburt waren, aufgeschrieben wurden. Die haben wir dann einfach mit absurden Namen und ganz fiktiven Befunden vollgeschrieben und haben uns dann beim Schichtwechsel total amüsiert über die großen Augen der Kolleginnen, die dann panikartig überlegt haben, was zuerst zu tun sei, und bis dann eine von uns irgendwie lospusten musste und der ganze Schwindel aufflog. Ja, und dann gab es immer die Schulwochen. Also es wechselte sich ja dann immer Praxisteil und Schulwoche ab. Das ist wirklich so ein bisschen wie die dualen Studiengänge heute. In den Schulwochen, da tauschten wir uns dann aus über die Dinge, die wir so erlebt haben, gaben uns Tipps und munterten uns auf und reflektierten und diskutierten so unsere Erfahrungen. Und es war ein super toller Kurs, in dem ich da war. Der war sehr heterogen, was so Alter, Bildungsstand, Erfahrungsschatz und Familiensituation betraf. Ich war da jetzt nicht das Kursküken, aber schon eine der Jüngeren. Und ich bin total dankbar, dass ich da auch mit Frauen lernen konnte, die selbst schon Kinder hatten und oft so eine ganz andere Sicht auf die Dinge schon beisteuern konnten. Und gemeinsam haben wir dann auch viel so die bestehenden Strukturen hinterfragt und uns so eigene Regeln erarbeitet. Und ja, es war eine ganz wichtige Zeit. Und ich kann sagen, dass sich auch in dieser schon recht kurzen Zeit seitdem ganz schön viel verändert hat. Also als ich meine Ausbildung gestartet habe, da wurden wir im Kreißsaal schon noch mit so sehr alten Werten, also so alten Hebammenwerten, konfrontiert. Und auch, es gab ganz schön dominante Sprachcodes. So ein Spruch war immer: Du bist eine gute Hebamme, wenn du in einer Schicht die Frau aufnimmst, entbindest und verlegst. Also schnell, schnell, zack, zack. Das würde ich heute natürlich überhaupt nicht mehr so unterschreiben, weil eine Geburt braucht einfach Zeit, die Zeit, die sie braucht. Oder es wurde gesagt, jetzt geh da mal rein und krieg das Kind. Als wenn wir das Kind bekommen. Also natürlich bekommt die Frau immer das Kind und wir unterstützen dabei. Also so dieses, wer hat das Sagen? Wer ist wichtig? Aber es gab auch viele Hebammen, die ganz toll waren und von denen man total viel lernen konnte. Und vor allen Dingen so Dinge wie das Beobachten von nicht so leicht messbaren Anzeichen, so kleinen Veränderungen in der Atmung, im Verhalten, im Aussehen und so. Es gab auch ganz tolle Hebammen und auch Hebammen, die versucht haben, Dinge zu ändern und anders zu machen, auch so mit so verschiedenen Menschen immer wieder zusammenzuarbeiten. Ja, was war noch anders? Also jede Frau musste duschen oder baden, bekam einen Einlauf. Ja, Dammschnitte waren auch sehr üblich. Und es wurde natürlich unglaublich schnell abgenabelt, also nichts mit Nabelschnur auspulsieren lassen. Das gab es damals irgendwie noch nicht. Und dann wurden die Babys immer direkt gebadet. Und wehe, man hat es nicht geschafft, Mutter und Kind nach 2 Stunden auf die Wochenbettstation zu verlegen. Das wurde schon erwartet. Wie gesagt, es war auch immer alles so ein bisschen schnell, schnell. Ja, als Hebammenschülerin hatte man immer sehr fleißig zu sein und sich zu beschäftigen. Und wenn wir morgens kamen und es war nicht direkt ganz viel los, dann sind wir erstmal in den Kreißsaal geströmt und haben alle Schränke aufgefüllt. Und es gab so Putzlisten, die dann abgearbeitet werden mussten. Und man hat Medikamente eingeräumt und aufgeräumt und Stoffwindeln gefaltet und Babyklamotten. Und dann, ja, dann hat man irgendwie so abgewartet, welche Aufträge die Hebammen, denen man zugeteilt war, noch hätten oder was der Tag bringen würde. Manchmal kamen dann plötzlich ganz viele Frauen. Also manchmal haben wir gesagt, so, jetzt kommt der Bus. Dann war plötzlich der ganze Kreißsaal voll innerhalb von kürzester Zeit und wir hatten reichlich zu tun. Also, dass wir irgendwie mal nichts zu tun hatten, gab es eigentlich so gut wie nie. Der Kreißsaal war in drei Bereiche geteilt. Es gab einen Aufnahmebereich, dann gab es die sogenannte Vorwehe, also eine zum Kreißsaal gehörende Station, auf der Frauen mit Blasensprung oder mit beginnenden Wehen aufgenommen wurden, aber auch Frauen mit Komplikationen in der Schwangerschaft, also einer drohenden Frühgeburt oder so. Und dann gab es natürlich noch den eigentlichen Kreißsaal. Und wir Schülerinnen mussten uns zu Schichtbeginn dann immer einigen, in welchem Bereich wir arbeiten wollten. Normalerweise ging dann immer eine in die Aufnahme, eine auf die Vorwehenstation und der Rest in den Kreißsaal. Ja, und die 3 bis 5 Hebammen, also damals war die Besetzung eigentlich noch ganz gut, teilten sich auch auf und wählten sich dann ihre Schülerinnen aus. Was sie uns zutrauen konnten, das sahen sie an unseren ampelfarbenen Namensbuttons. Also es gab Rot, Gelb und Grün. Die Bedeutung war dann so ungefähr, also roter Button, Unterkurs, also erstes Jahr. Man kann Handreichungen machen und zugucken, vielleicht Vitalwerte messen oder so, CTG anlegen, klar. Der gelbe Button, das war dann der Mittelkurs, also das zweite Jahr. Dann wusste man schon einiges und konnte auch schon einiges selbstständig machen, musste aber natürlich noch gut beobachtet und angeleitet werden. Und der grüne Button hieß dann Oberkurs, also drittes Jahr. Kann schon sehr selbstständig arbeiten, fragt nach, wenn sie nicht weiterkommt. Ja, und die Hebammen, die kannten uns nach einer Weile dann natürlich sehr gut und wir sie auch. Und sie wussten, was sie uns zutrauen konnten und wir wussten, was erwartet wurde. Und es gab natürlich immer Vorlieben. Also es gab immer Hebammen, mit denen hat man super häufig und super gerne zusammengearbeitet, wenn sich es irgendwie machen ließ. Andere, ja, da ist man manchmal eher so ein bisschen ausgewichen. Die Hebammen nahmen uns dann an die Hand und erklärten uns Zusammenhänge und waren offen für Ideen, also die, mit denen man gerne gearbeitet hat. Und dann hat es auch total Spaß gemacht und wir bekamen dann so einen Schimmer davon, wie es eines Tages sein würde, Hebamme zu sein und als Hebamme zu arbeiten. Ja, und es gab Hebammen, die haben uns einfach in den Kreißsaal gestellt und gesagt, mach mal. Und dieses Gefühl von Überforderung war auch ein ständiger Begleiter eigentlich in der Zeit. Es gab welche vom alten Schlag, die haben einen rumkommandiert und einen nichts Wichtiges machen lassen. Und machen war aber super wichtig, weil um das Examen zu bekommen, mussten wir Aufgaben quasi sammeln. Also wir mussten sogenannte Dammschütze, also selbstbetreute Geburten sammeln. Davon sollten wir 40 haben. Und bei den ersten Geburten hatte dann immer eine erfahrene Hebamme ihre Hand auf unsere Hand, damit wir wirklich spüren lernen, wie so eine Geburt ist und wie sich das anfühlt und auch natürlich lernen, wie man Frau und Kind da am besten bei unterstützt, was es für Griffe gibt, für Handreichungen und so weiter. Zu der Zeit war, wie gesagt, ein Dammschnitt immer noch total üblich. Also ich habe während meiner Ausbildung leider nur wenige Geburten ohne gesehen. Und ich weiß noch, wie erstaunt ich später war, als ich gemerkt habe, wie gut sich so ein Damm tatsächlich dehnt, wenn man ihn einfach in Ruhe lässt und die Frau nicht zum Powerpressen anleitet, was damals auch total üblich war. Das ging dann irgendwie so, und jetzt hol mal Luft wie zum Tauchen und jetzt Luft anhalten und pressen, 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 pressen. Also so, wie man das in den Filmen manchmal noch sieht. Es gab 7 Kreißsäle, die zumindest mit so Falltüren verschließbar waren. Später wurden richtige Türen angeschafft, aber am Anfang waren es so Falltüren, die gingen nicht richtig zu. Und am Ende fehlte dann immer noch so ein kleines Stück. Da haben wir dann immer so Stecklaken reingesteckt, also damit da wenigstens wie so ein Vorhang davor war. Und die Kreißbetten standen am Anfang halt echt auch noch immer Richtung Tür, sodass man reinkam und die Frauen lagen ja echt sehr, sehr viel immer in Rückenlage. Das war damals irgendwie total normal. Diese 7 Kreißsäle, die wurden dann von der Mitte aus überwacht. Also viele denken ja immer, Kreißsaal heißt Kreißsaal, weil es ein Kreis ist, in dem die Frauen liegen. Stimmt eigentlich nicht. Kreißen ist ein altes Wort für, tut mir leid, für Kreischen. Da kommt es her. Aber in Neukölln war der Kreißsaal auch wirklich so O-förmig angeordnet und in der Mitte war eben so eine Kommandozentrale. Da waren die ganzen Computer und da hat man halt die Dokumentation geschrieben und so weiter und hatte eben so einen Überblick über das Geschehen. Da saßen auch die Ärztinnen und drumherum gingen dann eben diese ganzen Zimmer ab, die dann immer mehr oder weniger gut verschlossen waren. Und später hatten wir, wie gesagt, richtige Türen und haben die Kreißbetten dann auch gedreht, sodass die dann zur Seite geschaut haben, also so, dass wenn man reinkam, man jetzt nicht mehr so diesen Frontalblick auf die Vulva direkt hatte. Und ja, an der Stirnseite des Raums hing so eine große Tafel, auf die wir eben alle Frauen, die sich unter der Geburt befanden, dann immer namentlich und mit so den wichtigsten Befunden aufgeschrieben haben. Und da stand dann auch immer, wie weit diejenige ist, also wie weit der Muttermund geöffnet ist und wie das Kind liegt und so weiter. Und das musste man auch regelmäßig updaten, damit immer alle wussten, was Sache ist. Also aus heutiger Sicht ist das natürlich datenschutztechnisch echt skandalös, weil da standen einfach die ganzen Daten dieser Frauen mit einem Klarnamen drauf. Also wichtige Dinge aus der Krankengeschichte, ob die schon mal einen Abbruch hatten, auch persönliche Dinge, ob da ein Partner dabei ist oder nicht. Und auch die anderen Personen, die durch den Raum gegangen sind, also sei es jetzt die Reinigungskräfte, sei es die Partner von anderen Frauen, konnten im Prinzip da drauf gucken und alles sehen. Und jetzt ist Berlin eine große Stadt und nicht jeder kennt jeden, aber man weiß, wie das ist mit blöden Zufällen. Und also es geht einfach nicht, ne? Man kann einfach nicht sowas öffentlich da hinhängen. Das ist auch heutzutage ist das nicht mehr so. Irgendwann haben wir dann angefangen, nur noch den Anfangsbuchstaben vom Namen aufzuschreiben. Dann war es zumindest etwas verklausulierter. Ja, seit den 80er Jahren bekam in Berlin die Hausgeburtshilfe ja so einen starken Aufwind. Und da schwappten quasi die Ideen und Erkenntnisse aus der Szene dann auch in die Kreißsäle. Was dazu geführt hat, dass die Kreißsäle schöner wurden. Wie in den Geburtshäusern wurden die Kreißsäle plötzlich auch angestrichen. Also als ich angefangen habe, hatten wir grüne Kacheln überall. Und später hatten wir dann schöne pastellige Wände und eben diese Türen, die verschiedene Farben hatten, sodass die Angehörigen auch immer wussten, in welche Tür sie wieder rein mussten, ja, und nicht alles sah gleich aus. Und die Kliniken konkurrierten ja auch zunehmend um die Frauen. Also die Geburtenraten sanken, aber nicht in Neukölln. Also der Mariendorfer Weg war zu dieser Zeit einer der geburtenreichsten Kreißsäle Deutschlands. Ja, wir waren immer sehr erpicht darauf, Geburten eigenständig zu betreuen. Aber das Ganze drumherum war damals auch echt noch kompliziert. Vor allen Dingen das Timing war am Anfang schwierig, weil wenn wir der Meinung waren, das Baby käme jetzt, dann mussten wir uns komplett vermummen. Also es gibt es heute auch nicht mehr, aber wir hatten tatsächlich Kittel, Häubchen, Mundschutz und sterile Handschuhe, die zieht man immer noch an. Und danach durfte man dann logischerweise nichts mehr anfassen. Und das heißt, wenn man sich verschätzt hat, dann wartete man mit erhobenen Händen auf das Baby und durfte ja nichts mehr anfassen. Und weil wir natürlich am Anfang sehr wenig Erfahrung hatten, zogen wir uns oft viel zu früh an und schwitzten dann ewig unter dieser Komplettvermummung und nicht ohne natürlich auch direkt wieder dafür aufgezogen zu werden. Wenn wir zu lange gewartet haben, dann gelang es uns nicht mehr, uns ordnungsgemäß anzuziehen und wir nahmen auch schon mal ein Kind mit nur halb angezogenen Handschuhen entgegen. Also dieser Moment war immer etwas heikel. Aber irgendwann hatte man das dann auch raus. Und es gab damals noch so rituelle Waschungen. Also wir haben damals noch kurz bevor das Köpfchen dann immer gekommen ist, Damm und Labien gewaschen. Also gab es dann immer eine spezielle sterile Schüssel, in der waren dann so verschiedene Einmalwaschläppchen drin und man musste das dann immer irgendwann mit warmem Wasser auffüllen. Und dann hatte man einmal rechts an der Labie entlang, einmal links an der Labie entlang und einmal über den Damm zu wischen. Danach flog dieser Waschlappen in den Mülleimer. Und das hat man gemacht bei jeder Frau, vor jeder Geburt. Es würde mir heute auch nicht mehr einfallen, eine Frau während des Pressens mit diesen unnötigen Wischereien an den Labien zu stören. Also der warme Waschlappen auf dem Damm ist eine andere Geschichte. Den gibt es heute immer noch, finden viele Frauen sehr angenehm. Ja, und natürlich war die Steinschnittlage, also die Rückenlage damals immer noch die häufigste Geburtsposition. Ja, damals war Professor Vetter der leitende Chefarzt der Klinik und auch ärztlicher Leiter der Hebammenschule. Professor Vetter habe ich damals als sehr innovativen Chef erlebt. Der war meines Wissens der erste Berliner Chefarzt, der eine Gebärwanne angeschafft hat und hat auch dann einige Hebammen zur Wassergeburtsschulung geschickt. Das war ja damals alles total neu, da gab es ja noch keine Wassergeburten in Kliniken. Und wenn man mit ihm zusammen eine Geburt betreut hat, dann war das eigentlich immer sehr ruhig und entspannt. Also ich erinnere mich noch gut an so eine Hockergeburt, damals nicht so die häufigste Gebärposition, bei der er sich einfach in irgendeine Ecke auf den Boden gesetzt hat und bei jeder Dezeleration, also bei jedem Abfall der kindlichen Herztöne im CDG, wo ja alle immer dann ein bisschen aufgeregt werden, ne, geht's dem Kind noch gut, ist alles okay, hat er dann immer nur ganz väterlich aufmunternd genickt. Er war sehr, also hat sehr viel Wert auf evidenzbasierte Handlungen gelegt. Und man hatte ziemlich große Spielräume, wenn man sein Handeln gut begründen konnte. Fand ich schon ganz gut. Aber meine absolute Lieblingsärztin damals war Frau Dr. Niehaus. Die war so ein bisschen was wie die heimliche Chefin des Kreißsaals. Also wir haben sie auch immer die Frau mit den goldenen Händen genannt, weil ich glaube, für sie waren Bäuche einfach durchsichtig. Und ihre Erfolgsrate bei Wendungen zum Beispiel, bei Beckenendlagenkindern, lag weit über den üblichen 50%. Dann waren da noch unsere wunderbaren Lehrhebammen, Frau Geist, die Schulleiterin, Frau K., Frau Goronzi und Frau Stiefel, unser Kleeblatt, unsere vier. Und von ihnen haben wir dann alles Wichtige gelernt, was wir als Hebammen wissen mussten. Und sie haben übrigens auch zusammen das erste moderne Hebammenlehrbuch geschrieben, was nicht von Ärzten, sondern von Hebammen verfasst war, die Hebammenkunde. Ist auch heute immer noch ein wichtiges Buch. Ja, und die vier, die bewirkten dann, dass man weiterhin das Gefühl hatte, den großartigsten Beruf der Welt zu lernen. Und das war wichtig, weil oft kamen wir ja, wie gesagt, aus den Einsätzen und man dachte, boah, man muss alles hinschmeißen. Aber in den Schulwochen wurden wir dann immer wieder sehr aufgebaut und wussten ja auch immer, eines Tages sind wir nicht ganz so angewiesen mehr, sind nicht ganz so das kleinste Rädchen mehr, steigen auf in diesem System und können vielleicht auch Dinge verändern. Das haben wir ja auch letztendlich später gemacht. Ja, am Ende stand ein Examen, was aus einem schriftlichen, mündlichen und praktischen Teil bestand. Und danach gab es eine Wahnsinns-Examensparty. Die Hebammen-Examensfeste waren legendär. Und ja, nach der Ausbildung habe ich, wie gesagt, noch einige Zeit im Mariendorfer Weg gearbeitet und lernte dann die andere Seite der Ausbildung kennen, nämlich die fertige Hebamme zu sein und nun selber Schülerinnen im Kreißsaal anzuleiten. Und ich fand es ganz schön, weil es einen ja auch immer wieder dazu bringt, sein eigenes Handeln zu reflektieren und zu hinterfragen. Habe ich total gerne gemacht. Und dann bin ich irgendwann ins Auguste-Victoria-Krankenhaus gewechselt. Und kurz danach ist der Kreißsaal vom Mariendorfer Weg umgezogen. Sowohl der Kreißsaal, die Kinderklinik als auch die Hebammenschule sind dann ins Neuköllner Krankenhaus gezogen. Jetzt gibt es die ja nicht mehr, die Hebammenschule. Jetzt gibt es das duale Studium hier in Berlin an zwei Standorten, an der Evangelischen Hochschule und an der Charité. Und dort, wo damals unsere Hebammenschule war, sind jetzt Mietswohnungen. Da wohnen Leute. Eine Kollegin hat neulich jemanden dort betreut und war ganz angetan, in den alten Gemäuern einfach nochmal als Hebamme in der Nachsorge unterwegs zu sein, in der Wochenbettbetreuung. Ja, das war mal eine kleine private Hebammenfolge von mir. Ich bin ganz gespannt, wie ihr es fandet und freue mich über euer Feedback hier oder auf Social Media. Genauso, wenn ihr Themenwünsche habt oder einen Vorschlag für Gäste oder wenn ihr selber hier mal Gast sein möchtet und ein Thema habt, worüber wir mal sprechen sollten, dann könnt ihr mir auch gerne eine Mail schreiben an geburtskanal@hebammenblog.de. Und ich möchte mich noch bedanken bei allen Hörerinnen, die mir hier schon viele Folgen hindurch die Treue halten, bei meinen tollen Gästinnen, die den Podcast bisher bereichert haben und bei meinem Liebsten, der alle Folgen immer wunderbar aufnimmt, tontechnisch begleitet und kleine redaktionelle Hinweise einstreut, wenn ich mit Gästen zu fachlich werde oder so. Ja, und damit verabschiede ich mich bei euch für heute und freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid. Bis dahin. Ciao, ciao.
Total gerne.